Hof. Über das Nörgeln des senilen Schwiegervaters hinweg lächelte Miriam ihre Kinder an. Es machte ihr nichts aus, dass sie die Aufmerksamkeit nicht erwiderten. »Mein Gott«, sagte sie sich zum 100. Mal in diesem Monat, »sie sind der Kindheit schneller entwachsen, als es gesund ist.« Aber sie lebten und es ging ihnen gut, während das Gefüge der Gesellschaft zerbröckelte. Im Licht des spätsommerlichen Abends aßen sie an der jahrhundertealten und vom vielen Gebrauch dunkel gewordenen Tafel. Goldene Strahlen drangen durch niedrig gelegene Fenster in das altertümliche Esszimmer des Bauernhauses. Miriam strich sich eine Locke aus dem Gesicht. Verstohlen beobachtete sie ihre Tochter, die wie gewohnt das Geschehen um sie herum ignorierte und den letzten Rest der nährstoffreichen Mahlzeit, gedünstete Karotten und Zucchini mit Grünkernburgern, weglöffelte. Lena mochte es nicht, wenn ihre Mutter sie anstarrte. Sie war am Ende der Pubertät und hatte Heimweh. Vor allem aber vermisste sie ihre Freunde. Miriam wusste das und bedauerte, dass ihr Mädchen in diesem Haus festsaß. Statt auszugehen und den Tag mit Freundinnen zu vertrödeln und tausend andere Dinge zu erleben, die mit dem Lebensabschnitt normalerweise einhergingen, verbrachte sie die Zeit Tag ein, Tag aus mit dem Rest der Familie. All das weit ab der Zivilisation oder dessen, was davon übrig geblieben war. Tagsüber bemühte sich Lena, mit Joan für den kommenden Winter ausreichend Lebensmittel vorzubereiten. Sie kochten Obst und Gemüse ein, machten sie durch Einfrieren haltbar und stellten Säfte her. Selten gab es dabei einen Tagesabschnitt, an dem sie sich vom Musikplayer und ihren Kopfhörern trennte. Nie klagte sie darüber, wie sie jetzt zu leben gezwungen war. Dennoch fühlte Miriam den unausgesprochenen Frust ihrer Tochter, wie ihn nur Eltern manchmal mitempfanden. Mit einem Kloß im Hals verfolgte sie, wie die 13-Jährige aufstand und in der Küche verschwand. Schelmisch griente Lukas, Lenas 4 Jahre jüngerer Bruder, über die Schimpftirade des dementen Großvaters und zog damit Miriams Aufmerksamkeit auf sich. Ihr Gemüt hellte sich etwas auf. Sie liebte den kleinen Wirbel, der seine ohnehin struppigen kurzen Haare direkt am Stirnansatz abstehen ließ. Lukas tauschte genervte Blicke mit seinem Vater, der seinerseits davon gestresst war, welche Gefahr sein alter Herr darstellte. Erst gestern hatte Miriam dabei helfen müssen, den in die ansonsten stille Nacht hineinbrüllenden Tattergreis zu beschwichtigen und zurück ins Bett zu bringen. Danach hatte sie stundenlang wachgelegen und sich mit ihrem Ehemann beratschlagt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Gezeter die Infizierten zum Aussiedlerhof locken würde. Nach langem Hin und Her einigten sie sich darauf, dem Schwiegervater vor dem Zubettgehen ein leichtes Beruhigungsmittel zu verabreichen, damit sie sich wenigstens nachts weniger sorgen mussten. Tagsüber war stets jemand da, der ihn betreuen konnte, während der Rest der Gemeinschaft die Barrieren um den Hof bewachte und ausbesserte oder sich damit abmühte, Nahrung und etwaige Überlebende aus der Umgebung herzubringen, auch wenn es ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Infektion immer schwieriger wurde, etwas oder jemanden zu finden. Alles, was sie zu Fuß erreichen konnten, war bereits geplündert und die ehemals dort ansässigen Menschen verschwunden. Während Miriam darüber nachdachte, wie sie den Rest des Tages organisieren sollte, stand ihr Mann vom Tisch auf und wandte sich an sie. »Ist es in Ordnung, wenn ich mir etwas die Beine vertrete?« Die Sorgenfalten zwischen seinen Augenbrauen waren tiefer geworden. Sie wusste, dass es ihn zermürbte, dem Vater nicht die Pflege angedeihen lassen zu können, die er sich für ihn wünschte. Wann immer seine Unzufriedenheit Überhand nahm, drehte er Kontrollrunden um die Palisaden. Jetzt war es wieder einmal soweit. Sie sah ihn an und nickte. »Klar, ich mach das mit Luc zusammen«, erwiderte sie mit einem Blick auf seinen Teller und sein Besteck. »Nimmst du Tobi mit?« Als er seinen Namen hörte, schaute der schwarzbraune Pinscher vom Platz in der Ecke auf. Zackig wedelte er mit der Rute, wie immer, wenn er einen Spaziergang witterte. »Natürlich«, antwortete ihr Mann und pfiff den Vierbeiner heran. »Wir sind noch vor Sonnenuntergang zurück.« Er trat zu ihr und beugte sich vor. Miriam reckte sich ihm entgegen, einen flüchtigen Kuss erwartend, doch diesmal dauerte dieser ungewohnt lange. Zuerst zauderte sie, als er nach einigen Sekunden noch immer nicht von ihr abließ. Ihr letzter Austausch von Zärtlichkeiten war etliche Tage her, und so kostete sie jeden Augenblick aus. Sie schmolz regelrecht im Sog seiner Wärme und bemerkte erst, dass er sich von ihr gelöst hatte, als er bereits zur Tür hinausgetreten war. Georges Morels schwere Stiefel donnerten über die ausgetretenen Steinfliesen. Im Gehen zog er sich eine leichte Jacke über, die nach Hund roch. Sie bewahrten und trockneten die Kleidung unterhalb der steilen Treppe auf, wo sich das Tier tagsüber ausruhte. Sein Geruch sollte den menschlichen kaschieren und vor den Infizierten verbergen. Manchmal ließ George den Vierbeiner sogar auf seiner Jacke schlafen. Der verspielte Terrier, der seit 6 Jahren auf dem Hof lebte, nächtigte hin und wieder im Bett eines der Kinder, wo er sich unter der Decke an ihren Kniekehlen zusammenrollte. George entdeckte ihn im Hof ungeduldig am Renault wartend. Mit steifen Beinen und zappelnder Rute lugte er über die Schulter, darauf gespannt, dass man ihm endlich die Tür öffnete. Er fuhr unheimlich gern im Auto mit und war wohl davon ausgegangen, dass eine Spritztour bevorstand.
»Heute nicht, Kleiner. Jetzt geht es zu Fuß«,
rief George grinsend und schritt in die entgegengesetzte Richtung. Toby trabte ihm enttäuscht hinterher. Am massiven Tor aus Brettern und Balken nickte der Familienvater der Wache zu, die ihn von der Plattform darüber musterte. Die hochgewachsene, in Camouflage gehüllte Frau erwiderte erst nach 3 Sekunden den Salut. Sie stieg die Treppe hinunter und entriegelte das Tor. »Danke«, sagte George. »Ich drehe eine Runde und überprüfe alles.« Die Wache sah ihn fragend an.
»Aber das haben wir heute schon gemacht«, konterte sie. »Und es war alles in Ordnung. Das kann ich persönlich bestätigen.«
»Ja, ich weiß. Ich will mir eigentlich nur die Beine vertreten«, fügte er verschwörerisch hinzu. Sie bedachte ihn mit einem misstrauischen Blick. Dennoch trat sie schweigend aus dem Weg und zog das Tor auf. In seiner Tarnkleidung verschmolz George mit dem Wald. Vor ihm war Toby über die klobige Schwelle ins Freie geflüchtet, kaum dass sich ein Spalt aufgetan hatte. Hinter sich hörte er, dass der Eingang aufs Neue verbarrikadiert wurde. Wie üblich schlug er den Pfad nach rechts ein. Sofort widmete er seine Aufmerksamkeit der Umzäunung des Hofes. Der Pinscher würde ihm schon folgen. Die Palisade war über Monate entstanden und mittlerweile beträchtlich gewachsen. Er zog und rüttelte an Ästen und Stämmen, um ihre Stabilität zu prüfen. Heute konnte er sich kaum noch daran erinnern, wie der Wald ohne sie ausgesehen hatte. Anfangs hatten sie umgefallene und selbstgeschlagene Baumstämme zusammen mit stehengebliebenen Bäumen zu einer Riesenhecke geflochten. Es hatte Wochen gedauert, den gesamten Hof einzuzäunen. Sie wurden gerade rechtzeitig fertig, bevor eine kleinere Schar Wanderleichen darauf gestoßen war. Die erste Attacke abzuwehren, fiel der Hofgemeinschaft relativ leicht, trotz ihrer fehlenden Kampferfahrung. Sie benutzten selbstgebaute Waffen, die sie in großer Zahl aus Hacken, Pflugscharen und anderen Agrarwerkzeugen angefertigt hatten. Mit gezielten Stößen durch den Zaun hindurch wurden die Untoten ausgeschaltet. Doch nach dem 2. Angriff, vor 6 Wochen, hatte es einer der Infizierten über die Befriedung geschafft und für Todesopfer gesorgt. Am nächsten Tag wurde die Idee geboren, zusätzliche Pfähle nach außen zu richten, deren Spitzen schräg zum Boden zeigten. Seitdem hatte es einen weiteren Überfall gegeben, bei dem die Hofgemeinschaft jedoch keine Verluste verzeichnen musste. Die 9 Pflöcke spießten 3 kletternde Untote auf und hinderten sie so am Vorankommen. Dadurch war es leicht, ihnen den Todesstoß zu verpassen. Die Leichen wurden weit ab vom Hof verbrannt. Nachdem er die erste Runde beendet und nichts zu kritisieren hatte, entschied George kurzerhand zusätzlich die Alarmvorrichtung zu überprüfen. Sie hatten einen großen Kreis um den Hof festgelegt und diesen in 1 Dutzend Bezirke aufgeteilt, wie eine präzise geschnittene Torte. Dünne Nylonfäden, die man von Baum zu Baum in Brusthöhe gezogen hatte, stellten den Rand und die gedachten Schnitte dar. Wären diese tiefer gesetzt worden, so hätten die umherstreunenden Tiere den Alarm aktiviert, was anfangs schon mal vorgekommen war. Seit dem Ausbruch waren die meisten Tiere jedoch in höher gelegene Bereiche der Voralpen geflohen, so dass diese Gefahr inzwischen relativ gering war. Inmitten des Hofes, wo die Enden der Schnüre zusammenkamen, waren mehrere Holzplatten befestigt. Die darauf geschriebenen Zeichen wiesen auf die entsprechende Region des Waldes, mit der sie verbunden waren. Sobald sich eine bewegte, erkannte man sofort, aus welcher Richtung Besuch kam. George wusste, dass die Inspektion nicht länger als 1 Stunde dauern würde, vorausgesetzt, es gab nichts auszubessern. Er hatte also genügend Zeit und würde mit den letzten Sonnenstrahlen zurück sein. Sobald er die mit einem Ring aus roter Farbe markierten Bäume erreicht hatte, konzentrierte er sich auf die Schnur. Mit der Hand fuhr er den transparenten Faden entlang und hielt nach etwaigen Defekten Ausschau. Der Leine folgend trat er wenig später aus dem Wald auf den asphaltierten Weg, der zum Hof führte. Die Überprüfung der Alarmvorrichtung ging ihm inzwischen automatisch von der Hand. Unwillkürlich ließ er seine Gedanken schweifen. Stumm rechnete er aus, dass es fast 7 Monate her war, seit sie aus Paris geflohen und in die Sicherheit des Hofes gelangt waren. 7 lange Monate. Und doch erinnerte er sich mit einer Klarheit daran, als sei er erst gestern in die Wohnung gestürmt, um Miriam und die Kinder zu holen.